Deutschlandfunk Interview.
Herr Möcke, 5 Jahre nach den Anschlägen in Paris. Die EU-Innen- und Justizminister beraten über Terrorismus. Und 5 Jahre später, das heißt, das Problem ist nicht einfach weg. Es kann sich sogar noch verschärft haben. Denn weiterhin müssen wir ja berichten hier über Taten von Mördern, die sich auf eine politisch-religiöse Ideologie berufen. Zuletzt in Wien, Anfang November. Da wurden 4 Personen getötet, 23 Menschen teils schwer verletzt. Der Täter hatte auf Gäste in Lokalen geschossen. Der Attentäter starb. Es geschieht also immer wieder. Die Sicherheitsminister wollen, dass das aufhört und natürlich die Bürger nicht zuletzt auch. Aber wie, Thomas Mücke, wie kann das aufhören?
Nun, wir haben ja schon immer die Extremismusproblematik und auch die Terrorismusproblematik. Und wir werden es, das muss man immer ehrlich auch sagen, wir werden sie auch weiterhin haben. Also es gibt keine 100%ige Sicherheit. Und wir hatten 2015, 2017 doch sehr schwerwiegende terroristische Anschläge. Diesmal sind sie nicht so in der Breite und in der Struktur gewesen, sondern es geht hier eher um einen inspirierten Terrorismus, also wo es Einzeltäter gibt, die von sich aus anscheinend diese Anschläge durchgeführt haben. Aber man muss immer sagen, egal was man tut, die 100%ige Sicherheit wird es nicht geben.
Bei den Tätern in Dresden und zuletzt in Wien, da fällt ja auf, dass die, sagen wir mal, keine Unbekannten waren. Sie haben es sogar geschafft zu simulieren, dass sie sich von ihren dschihadistischen Ideen losgesagt haben. Wie kann das denn sein, dass das nicht auffällt?
Also das kann man für Dresden nicht sagen, denn in Dresden war es ja so gewesen, dass die Person sehr wohl als Gefährder eingestuft worden ist. Es gab hier auch eine Zusammenarbeit zwischen den Nichtregierungsorganisationen und dem Landeskriminalamt. Also man wusste schon, dass er diese Anschauung hatte. Er hat ja hier auch keine vorzeitige Entlassung bekommen. Er hatte einen Abschiedebescheid gehabt. Und natürlich kann man eine Person nicht rund um die Uhr bewachen und kontrollieren. Und schon gar nicht können Sie es verhindern, dass, wenn diese Person entschlossen sein sollte, eine mörderische Handlung durchzuführen, diese in dem Moment auch zu unterbrechen. Das ist hier in dem Falle also nicht so, dass er nicht auf dem Schirm gewesen war.
Also Dresden, das ist ja der Fall. Da haben Sie ja, glaube ich, auch in Ihrer Organisation mit diesem Täter zu tun gehabt. Ja. Sie haben mit ihm gesprochen nach der Tat, sagen Sie, hätten nichts gemerkt. Wie kann das sein? Ist Ihnen nichts aufgefallen? Haben Sie versagt in diesem Fall?
Also wir haben nicht gemerkt gehabt, dass er gerade einen Mord begangen hatte. Wir haben ja, nachdem er aus der Haft entlassen worden ist, dann nach dem Mord mit ihm dann gearbeitet. Das war also am 5. Oktober hat er sich gemeldet, am 7. Oktober. Und bis zu seiner Festnahme gab es 3 Termine. Ein Termin war dabei auch in der Nähe des Tatortes gewesen. Und es war gar kein Anzeichen, weder von Unsicherheit, von irgendwas in der Reaktion der Körpersprache, die irgendwo darauf hindeuten könnte, dass er dieses Verbrechen begangen haben könnte. Und natürlich, jemand, der entschieden ist und das nach außen nicht zeigen will, gibt es die Möglichkeit, dass man das nicht spürt. Und da, wir haben in dem Fall nochmal sehr genau hingeschaut. Wir haben uns jeden Dialog nach dem 5. Oktober angeschaut. Ihr habt jeden Gesprächsinhalt nochmal genau angeschaut. Ihr habt, und das war die Überraschung gewesen. Es hat nichts darauf hingedeutet, dass er eben einen Mord begangen hatte.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie könnten einen Mörder an der Körpersprache erkennen?
Also Sie können manchmal, Sie können das nicht erkennen, aber Sie können manchmal merken, dass die Person innerlich unruhig ist. Dass gerade wenn man in der Nähe des Tatortes sich dann auch auffällt, also irgendwie doch einige Signale, es gibt irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwas beschäftigt die Person oder die, also völlig sozusagen regungslos zu sein, dann können Sie natürlich gar nicht in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen, hier ist gerade was passiert.
Also er ist hinterher nicht aufgefallen, sagen Sie jedenfalls Ihnen nicht. Er war vorher nicht auffällig, obwohl er als Gefährder bekannt war. Die Polizei hätte ihn überwachen können. Sie war aber im entscheidenden Moment nicht an ihm dran. Wie kann das alles sein?
Naja, die Polizei hat ihn ja überwacht. Er hatte sich ja auch im letzten Beratungsgespräch darüber beschwert gehabt, er wusste ja, dass er polizeilich überwacht wird. Aber das ist halt der Punkt. Es gibt die Personen, da können sie machen, was sie wollen. Sie können nicht in diese Person hineinschauen. Und es ist natürlich auch ein Mensch gewesen, der ist erst mit 15 Jahren geflüchtet, die wissen, nach Deutschland gekommen gehabt, also in Kriegsgebiet. Er weiß natürlich auch schon, wie er sich verhalten kann, um in bestimmten Situationen nicht mehr erkennbar zu sein.
Schauen wir mal auf den Täter von Wien. Der war ja nicht nur nicht aufgefallen, sondern er wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie haben es eben gesagt. Da hätte der Anschlag von Wien verhindert werden können?
Ja, also die österreichischen Programme sind anders als die in Deutschland. Da gab es ja unterschiedliche Botschaften. Also auf der einen Seite ist gesagt worden, er hat alle getäuscht gehabt und hätte sich als deradikalisiert ausgegeben. Auf der anderen Seite hieß es aber dann aus dem anderen Ministerium, dass er das Programm nicht teilgenommen hätte, wenn er nicht vorzeitig entlassen worden wäre. Also es gibt ja manchmal die Möglichkeit, dann über die Bewährungsauflage jemanden an der Programmteilnahme zu verpflichten. Dann hat man noch Möglichkeiten des Einflusses auf die Person. Das ist aber etwas, was hier in Deutschland nicht praktiziert werden würde.
Also Sie sagen, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, den gibt es. Aber in der Folge hat es beides nicht dazu geführt, dass die Taten verhindert wurden.
Ja, das muss man sagen. Und man muss aber auch sagen, es gab eine ganze Reihe von Anschlägen, die verhindert worden sind. Und selbst auch in meiner Organisation hatten wir hier und da den Warnhinweis wahrgenommen gehabt und das dann also auch sehr schnell mitgeteilt gehabt. Aber das kann man, so sehr man auch versucht, dieses Bedrohungsmanagement zu verfeinern. Es gibt diese Fälle, wo man keine Möglichkeiten hat, hineinzuschauen. Es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit. Das ist auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erschreckend, weil gerade auch im letzten Gespräch, was ja sehr konfrontativ aufgebaut, die Wissen war, letztendlich haben sie auch eine besondere Nähe zu dieser Person und auch sie sind nicht sicher davor, dass ihnen da was passieren könnte. Das Risiko besteht auch in der Ausübung unseres Berufes, aber die hundertprozentige Sicherheit, wie gesagt, ist nicht leistbar.
Können Sie da nachschärfen, neu nachdenken oder sind Sie am Ende Ihres Lateins?
Nein, also wir haben uns in diesem Falle, man sucht immer etwas, ob man irgendwas übersehen hat. Man sucht tatsächlich auch den Fehler, weil man natürlich auch vergleichbare Fälle hat und sofort schaut, ob man irgendwo nachjustieren muss. Das passiert übrigens sehr, sehr schnell. Und wir haben uns deswegen hier nochmal sehr genau jede einzelne Sequenz dann betrachtet gehabt. Aber in dem Falle war nichts gewesen, wo wir sagen können, hier können wir eine Konsequenz draus ziehen. Anders war es, als der Anschlag in Nizza gewesen war. Als der Anschlag in Nizza gewesen war, da wussten wir, dass es hier jetzt tatsächlich sich um eine Terrorwelle handeln kann, also nicht auf Frankreich begrenzt bleibt. Und an dem Tage sind zum Beispiel alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammengekommen und haben geschaut gehabt, was sie jetzt machen könnten bei den Fällen, wo man weiß, die sind unsicher, die sind labil. Also wir haben schon eine sehr hohe Wachsamkeit, damit wir also auf das Klientel, mit dem wir zu tun haben, auf den wir einen Blick werfen können, schauen können, ob da hier irgendwie eine konkrete, unmittelbare Gefahr ausgeht.
Das Bekenntnis zum Islam, das spielt ja in den Köpfen dieser Täter offenbar eine wichtige Rolle. Wenn der Islam eine Religion ist, die Gewalt ablehnt, wie kommt es dann in den Köpfen dieser Täter zu dieser Verbindung zur Gewalt?
Das ist eine Frage, welchen Zugang sie zu dieser Religion gefunden haben. Hier war das übrigens auch beim Dresdner Fall so gewesen, dass er hier sehr viel erstmal angenommen hatte aus der salafistischen Szene. Und dann bekommen sie ein bestimmtes Islamverständnis der Wahrheit, einer Ideologie, was sie glauben müssen, was zu folgen ist. Und zu dieser Ideologie gibt es halt sehr viel Nähe zu Gewalt und die Möglichkeiten von Hassverbrechen.
Darüber spricht auch immer wieder die Islamkonferenz, zuletzt ja auch wieder. Doch anscheinend erreichen die dort vertretenen Organisationen nicht diese potenziellen Täter. Ist das der richtige Ort?
Also ich sage immer so, es gibt keine alleinige einzige Lösung. Auf der einen Seite muss natürlich immer auch die Sicherheitsarchitektur schauen, wo sie nachjustieren kann. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile doch sehr gute Betreuungssysteme in den letzten 5 Jahren aufgebaut, die weiter ausgebaut werden müssten. Aber wir sind in einer ganz anderen Situation als noch vor 6 Jahren. Auch die Vollzugsanstalten sind nicht, wie oft behauptet wird, der Ort der Radikalisierung, sondern hat sich auch sehr viel entwickelt in den letzten Jahren. Und natürlich auch bei den Moscheegemeinden und den Imamen ist es natürlich hilfreich, wenn man Imame hat, die hier ausgebildet worden sind und sich mit der Lebenswelt der Jugendlichen hier auch auskennen. Weil der Radikalisierungsprozess passiert ja dann, wenn keiner mehr mit diesen Menschen spricht. Und wir wissen halt aus früheren Zeiten heraus, dass die Imame nicht diejenigen waren, die mit den jungen Menschen da eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Und deswegen bin ich hier an der Stelle ganz froh, dass hier neue Wege gegangen werden, aber sie werden nicht die ausschließliche Lösung des Problems sein.